Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bugtales, eurem unregelmäßigen Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen
Lorenz.
Genau. Letztes Mal ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her, aber das lag daran, also das letzte Mal haben wir uns gefreut, dass Lorenz nach Israel fliegen wollte. Ja, und einen Tag später ist es dann zu diesem unsäglich furchtbaren Terroranschlag der Hamas gekommen und deshalb, ja, waren wir jetzt auch eine Weile undercover, weil natürlich schwierige Situation und Lorenz hat dort ja auch Freunde und alles und deswegen waren wir jetzt eine Weile nicht da. Aber jetzt sind wir wieder da und möchten gerne da weitermachen, wo wir aufgehört haben und jetzt hier einfach über Wissenschaft sprechen weiter. Und deshalb haben wir euch ein paar Themen mitgebracht.
Zum Beispiel dein neues Buch.
Ja.
Deinen neuen Roman.
Mein neuen Roman.
Der aber auch wissenschaftliche Dinge aufgreift.
Ist richtig. Endling heißt er. Er kommt am 24. November raus. Und heute noch könnt ihr ihn auf autorenwelt.de, glaube ich, oder auf jeden Fall shop.autorenwelt.de, I don't know, vorbestellen. Dann kommt er signiert an, aber nur noch heute. Also wenn ihr morgen bei Autorenwelt oder so bestellt, dann kommt er nicht mehr signiert. Deswegen, ja, so viel dazu. Und inhaltlich, ja, geht's um Wissenschaft. Also die Protagonistin ist eine Biologin. Komischerweise könnte man sagen, sie erinnert ein bisschen an mich. Ich wollte jetzt unbedingt ein, weil ich ja an Kurzflügelkäfern arbeite, dachte ich mir, nehme ich eine Protagonistin, die das auch macht, weil das ist so ein Nischenthema. Und dann dachte ich mir, das bringe ich jetzt auf die große Bühne. Und es geht um, ja, also es ist gebettet in ein Szenario 2041 nach dem großen Baumsterben, während des großen Artensterbens. Und wie es oft so ist in schwierigen Situationen, gerade in Deutschland, haben wir ja so eine Affinität zu, wir wollen eine starke Führung. Da gibt es ja immer diese unsägliche, was im Mittelstudie oder wie das heißt. Und Mittelstudie. Und ja, deswegen hat in Deutschland eine rechtskonservative Regierung die Macht ergriffen. Und keine guten Zeiten für Frauen und Migranten. Also es ist schon mal so ein düsteres Setting. Aber es ist nicht nur düster, der Roman. Also es geht auch halt um die Protagonistin, ihre Familie, um ihre kleine Schwester, um ihre Tante, um ihre Mutter, um einen Freund von ihr. Es geht um Geschwisterbeziehungen, so Geschwisterliebe. Es geht um ja, Schuld. Es geht um Trauma. Es geht um Verarbeitung von Verlust und es geht auch um eine verschwundene Freundin. Also es wird ein bisschen spannend und es ist auch ein bisschen gruselig gegen Ende. Ja. Ein kleines bisschen.
Ich muss sagen, also mir hat das Buch aus mehrerlei Gründen gefallen. Also
erster Grund, erst mit ihr verheiratet und hat Angst, was anderes zu sagen. Zweitens.
Also vom Inhalt ist es natürlich so, also klar, ich bin jetzt auch nicht sozusagen betroffen in dem Sinn oder wäre in so einem Szenario nicht so betroffen, aber ich fand den Inhalt jetzt gar nicht so deprimierend, sondern es gibt auch sehr lustige und unterhaltsame Episoden. Trotzdem ist der Sound natürlich sehr eigen und mir gefallen diese ganzen Naturbeschreibungen auch sehr, sehr gut und also vom Inhaltlichen durchaus also sehr positiv und nicht nur so betrüblich, natürlich auch, also es regt zum Nachdenken an sehr und von der Form her ist es aber auch sehr schön, weil jedes Kapitel beginnt mit einer Tierart.
Genau.
Und die du auch illustriert hast. Und die findet man dann in dem jeweiligen Kapitel, wenn man ein bisschen genauer liest auch, also manchmal ist es offensichtlich, manchmal ein bisschen versteckter, findet man die auch wieder.
Das ist richtig.
Ja.
Genau. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen, weiß nicht mehr. Naja, es kommt auf jeden Fall am 24. November raus, wenn ihr jetzt heute am 5.11. noch vorbestellt, dann bei Autorenwelt, dann kriegt ihr das mit einer Signatur. So. Jetzt aber Ende mit der Werbung hier sozusagen. Jetzt geht's um Themen. Lorenz, womit wollen wir anfangen?
Du hast neben dem Roman noch einen anderen vielbeachteten Text geschrieben, der thematisch auch ein bisschen dazugehört. Willst du vielleicht darüber noch ein bisschen was erzählen?
Ja, stimmt. Ich habe auf meinem Blog jasmin-schreiber.de einen Text geschrieben. Den habe ich dann später auch auf Englisch geschrieben und übersetzt. Aber der heißt geht um Ecological Grief. Das ist quasi ökologische Trauer. Das ist Trauer. Das ist ein Gefühl, das Menschen haben, zum Beispiel viele WissenschaftlerInnen, gerade die so Klimaforschung, Biodiversitätsforschung und so machen, einfach diese Trauer, weil man ganz nah vorne an der Front sozusagen miterlebt, wie die Natur alles zerstört wird und man hat die Daten, man ist ganz nah dabei und vor allem niemand hört auf einem, ja. Also das ist schon eine sehr schwierige Situation für viele Forschenden, aber natürlich auch für Menschen, die Natur lieben, von dieser, also das kann auch zu Depressionen führen und zu schweren psychischen Erkrankungen. Und diese, ja, wie soll ich sagen, diese Kondition, diese Condition, die betrifft natürlich auch Menschen, die der Natur sehr verbunden sind. Zum Beispiel, ich bin ja wieder zurück in der Forschung, also da war ich glaube, es war vor 2 Wochen, da stand ich in einem Moor, das ich beforsche und habe da gerade Proben gesammelt und da kam so ein älterer Herr vorbei. Also ist immer so, wenn ich irgendwo Proben sammle oder so, dann sprechen mich die Leute da an, sind interessiert, was ich da mache natürlich und das finde ich auch cool. Und so ein älterer Herr hat mich angesprochen und der hat gesagt, dass er Jahrgang 40 ist und dass er, als er ein Junge war, schon dort in diesem Moor gearbeitet. Ja, das kommt jetzt komplett falsch rüber. Nein, er hat dort gespielt. Und er hat mir auch erzählt, dass das Moor, drumherum um das Moor, keine Stadt war und dass es halt so offene Flächen gab und so. Also es gab so eine Pufferzone. Und er hat mir erzählt, dass in dem Moor, dass das ganz feucht war, es ist jetzt wahnsinnig trocken, also feucht ist da nichts mehr. Das kann man kaum noch Moor nennen, aber ja, dort meinte er, dass dort überall fleischfressende Pflanzen waren, Sonnentau und sowas und Molche und Salamander und alles. Das kann man sich jetzt, wenn man durch das Moor läuft, gar nicht mehr vorstellen. Und der hat dabei, ich habe auch angesehen, dass das total schwer war für ihn zu erzählen. Also wir sind dann auch beide so still geblieben und er hat so vor sich hingeguckt, also er war mit dem Fahrrad da, hat so vor sich hingeguckt dann so ein bisschen und hat so richtig gesehen an seiner Mimik, dass er gerade so mit Trauer kämpft. Ja, und dann hat er gesagt, ja gut, dann schönen Tag noch, ist er weggefahren. Und das erlebt man ja selber auch ganz oft. So, ja, also, dass man Orte, die man früher, irgendwo früher kennt, dass die zerstört wurden. Ja, ich hatte jetzt hier in Hamburg zum Beispiel, da gab es so eine Wiese bei uns in der Nähe, die war total wichtig, so als, ja, es war so eine Oase, so ein Trittstein einfach inmitten zugebauten Industrieanlagen, wo kaum was Grünes. Bisschen weit entfernt ist dann zwar die Tapenbeek und da ist es ja auch schön grün und so, aber diese eine Wiese war total wichtig so für umliegende Tiere. Ja, erstens war es Lebensraum, weil da auch viele alte Bäume standen, zum Beispiel auch Apfelbäume, die ja auch so eine Rinde haben, wo ganz viele Tiere drin leben können und so, und der war auch schon älter. Und hat natürlich, das ganze Jahr gab es da Essen, ne? Also im Frühjahr die Blüten, dann im Sommer und im Herbst die Äpfel und so, und die auch noch auf dem Boden lagen, quasi den ganzen Winter auch noch Essen waren. Und die Wiese war halt wirklich, jeden Frühjahr haben da Tausende, viele Tausende Frühblüher geblüht. Also die war komplett bedeckt mit Krokus und allem Möglichen. Und danach kam der Löwenzahn, danach kamen alle möglichen anderen Sachen, an den Rändern Schafsgarbe und so. Also das war eine richtig tolle Wildblumenwiese, super wichtig für Bestäuber und so. Und da gab es auch viel Lebensraum, also auch so Totholz gab es im Gebüsch. Ja, und das ist jetzt alles platt gemacht worden, weil da so eine Regenwasseraufbereitungsanlage hinkommt. Und ich meine, das ist einerseits wichtig, andererseits denke ich mir so, ich wette, da hätte es irgendwo in der Nähe eine versiegelte Fläche gegeben, die man dafür hätte nutzen können, aufbrechen können oder so. Stattdessen machen sie die einzige Wiese im Umkreis platt. Also das fand ich so schlimm, ich war da in dem Bauzaun und ich musste da heulen. Also ich fand das so schlimm. So, und das ist halt so ein Gefühl, wenn sich das so summiert, also bei WissenschaftlerInnen ist das ja wirklich schon fast chronisch, wenn ich die in dem Bereich arbeiten. Und das ist halt auch so hervorgerufen durch diese Machtlosigkeit, die man dann in dem Moment spürt. Dieses, ja, dieses irre, weißt du, ich habe das in dem Text verglichen so ein bisschen mit, vor deinen Augen geschieht ein Mord. Ja, es ist absolut konkret, es ist da, es bildest du mir nicht ein oder so. Es wird jemand umgebracht, du rufst die Polizei an, so, und dann macht die halt nichts. Die sagt dann halt so, ja, danke für die Info, wir schicken vielleicht mal demnächst jemanden vorbei. Und so, also, nee, sie müssen jetzt kommen, sie können das Opfer noch retten, also die Person lebt noch, kommen Sie jetzt bitte einfach vorbei. Und dann ist die Polizei, ja, wir haben es uns aufgeschrieben, bestimmt irgendwann. Also wir laufen jetzt auch rum und sagen allen, dass es wichtig ist. So, aber wir kommen nicht. So, ja. Und so fühlt sich's an für KlimawissenschaftlerInnen, wenn sie halt wirklich, du hast diese Daten vor dir und du weißt es, du weißt auch, was gemacht werden muss. Und es tut aber niemand was. Also du sagst der Politik Bescheid, das ist nämlich die einzigen, die dann Hebel haben. Mit einer Bambuszahnbürste, wenn du die im Supermarkt kaufst, wirst du das Klima nicht retten, ja. Weg von diesem, auf das Einzelnen schieben, so, weil das ist ja immer super kommod, es ist super bequem für die Regierung zu sagen, ja, die Verbraucher müssen sich anders entscheiden. Das ist so ein bisschen wie wenn du einem Mörder eine Auswahl von Messersets hinlegst und sagst, ja, der könnte das auch nicht nehmen. Natürlich entscheiden sich Verbraucher für die angenehmste, praktischste, billigste Lösung, und das ist ja auch absolut normal und ich finde es total hinterhältig, das dann den Leuten vorzuwerfen, wenn man ihnen dieses Angebot macht, ja, und dann, wenn jemand das Angebot annimmt, dann zu sagen, oh nee, also das ist jetzt deine Schuld, dass das Klima abkackt, sondern das Angebot darf gar nicht gemacht werden. Mhm. Das heißt, die Politik muss Gesetze erlassen, muss Regeln erlassen. Was komplett unter dem Radar fliegt, ist die Bauwirtschaft. Als ich ein paar Jahre da bei so einem ökologischen Bauunternehmen gearbeitet habe, das war einfach total krass, weil da habe ich mir dann auch so Studien angeguckt und so zu den, ich sag mal, zur Standardkonkurrenz. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich habe da irgendwo gelesen, jetzt jetzt geht's los mit gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass da stand, dass entweder 40% oder 60% der Primärenergie, also primär erzeugte Energie, das heißt Energie, die nicht recycelt, also so einfach so, die aus dem Kraftwerk kommt, für Bauwirtschaft drauf geht und entweder 40 oder 60, diese zwei Zahlen, ich weiß nicht mehr, wie rum die waren, Prozent des nicht recycelbaren Mülls entsteht in der Bauindustrie, so mit dem ganzen Beton, mit den Verbundstoffen, die da oft benutzt werden, die so zusammengepappt sind, die du nicht mehr trennen kannst und so. Und ist geil, wie einfach niemand darüber redet. Das ist so bequem für die, also sie sind echt so die schlimmsten Klimasäue. Und die können total gechillt zugucken, wie alle halt auf die SUVs draufgehen. So kommt ein SUV-Fahrer, der ist es so. Wenn du das dann aber mal vergleichst, dann muss man ganz schön viel SUV fahren, um das zu erreichen. Und natürlich ist es halt die Mischung, klar, Bauindustrie, Autoverkehr, Flugverkehr, Import, Export, alles mögliche, Plastikverschmutzung, Müll, Klamottenindustrie, richtig schlimm. Ich kaufe ja schon lange nur noch Naturstoffe, kein Zeug aus Polyester mehr. Erstens dachte ich lange, das Zeug aus, also die halt so, weil H&M aus Polyester oder so, das ist halt günstiger und ich habe nicht so viel Geld für Klamotten, bis ich gemerkt habe, dass ich mir viel öfter Sachen neu kaufen muss, weil die schneller kaputt gehen. Mhm. Und da habe ich das mal durchgerechnet und gemerkt, was für ein Trottel ich bin. Und jetzt kaufe ich halt dann, weiß ich nicht, einen Pulli, der schon teurer ist, aber der hält dann halt 15 Jahre so. Mhm. Also das ist einfach so, Und weil ich das Gefühl auf der Haut nicht mehr mag und weil bei jedem Waschgang, was da an Mikroplastik in das Abwasser und dann in die Tiere und in unseren Körper kommt, das ist nicht mal feierlich. Das hatte ich lange nicht auf dem Schirm. Ich habe das nicht gewusst, ja, und habe mich immer drüber informiert und mir sind fast die Augen aus dem Kopf geflogen. Also das war echt, als ich mich da, dachte ich nur, ach du Scheiße, ja, das war richtig krass. Und das sind alles so Sachen, es sind so viele Sachen und wir als Privatverbraucher, wir kommen da gar nicht durch. Also muss die Politik handeln und die Wissenschaft sagt der Politik, hier, bitte handelt, ja, und die Politik sagt, danke für die Info, ich habe es mir aufgeschrieben. Tschüss. Ja, und das ist halt so, das ist unglaublich belastend einfach für viele Menschen und ist auch irgendwie es ist halt, ich habe da auch in dem Text geschrieben, so ein bisschen so angekratzt, naja, warum Politik ignoriert, warum die Menschen es ignorieren, warum sie es nicht hören wollen und so. Weißt du, ja?
Dann beschreibst du ja auch dieses Phänomen, ich weiß nicht, wie es heißt, das Problem, dem wir selber so ein bisschen auf den Leim gehen, dass wir so kompensieren. Und du beschreibst dann zum Beispiel, dass du eben zum Beispiel nicht fliegst, also kein Flugzeug benutzt und deswegen fühlst du dich gut und sagst so, okay, dann kann ich aber in einer anderen Hinsicht vielleicht ein bisschen...
Ja, kognitive Dissonanz.
Kognitive Dissonanz, genau.
Ja, es ist auch so, also das hat jeder, auch ich bin nicht frei davon, niemand ist frei davon, weil wir Menschen sind und es ist menschlich. Also zum Beispiel, ich hatte das Beispiel einer Freundin von mir, die ist Klimaforscherin, die forscht wirklich, die hängt sich da richtig rein, sie macht richtig viel, ja, und sie lebt auch super so klimafreundlich, nur fliegt sie halt gerne sehr weit weg in Urlaub, sehr oft im Jahr so dann halt, ne, macht dann 3 Wochen Bali oder sowas und sagt sich dann halt so, naja, aber ich forsche ja am Klima, ich mache ja was dafür und dafür esse ich kein Fleisch, so. Ja, ist ja auch total, ich finde es total legitim. Ich mache solche Sachen auch, also ich esse kein Fleisch, ich habe kein Auto und so, ich fahre kein Auto so selber und lauter so Zeug, ja, irgendwie ich mache keine Flugreisen. Und dafür habe ich aber 4 Kameras und für jede Kamera irgendwie 3, 4 Objektive. So, ne, das ist natürlich auch mit den Akkus und entsprechend viele Akkus, schlecht für die Umwelt und so weiter und so fort. Ist so ein bisschen Ablasshandel, Trade-off.
Ja, wie die, also psychologisch, die Psychologie hinter dem CO2-Zertifikate-Handel.
Genau, also das ist auch was total Menschliches. Es ist auch irgendwie okay. Ich meine, niemand erwartet Perfektion. Ja, ich erwarte jetzt wirklich gerade von Leuten, die irgendwie in der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der wir gerade sind, die zum Teil mehrere Jobs arbeiten haben, ja, wo so, dann haben die auch noch Kinder, die sie ernähren müssen, die sie betreuen müssen, mit denen sie, um sie sich kümmern müssen. Da müssen sie vielleicht irgendwo noch so ein Fitzelchen Freizeit her rausschürfen, wo damit ihre seelische Gesundheit nicht komplett ab kackt, ja. Und dann sich noch sagen, nö, jetzt setze ich mich abends jetzt erstmal hier nach meinen schönen 12 Stunden Arbeit und dann noch Kinderbespaßung und Haushalt machen und einkaufen und so. Setze ich mich noch hin und lese hochwissenschaftliche Paper und gute Quellen, um mich über den Biodiversitätscrash zu informieren. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Das kann man von niemandem erwarten. Und das, die einzige Person, von der man es erwarten kann, sind PolitikerInnen. Das sind aber auch Menschen. Die sind deswegen auch gefangen in der kognitiven Dissonanz. Die haben Angst vor schlechten Wahlergebnissen. Deswegen sagen die immer ja, brav ja zur Mehrheit der Menschen, die ja auch Angst hat. Und deswegen halt auch nicht will, dass sich was ändert. Nicht wahrhaben will, dass sich der Klimawandel, dass das richtig gefährlich wird. Und so ist wie so eine Schafherde, die alle sagen, ist alles gut. Das kriegen wir hin. So wie die FDP. Noch eine technologische Zauberlösung, die wird dann den Klimawandel stoppen. So, ja, es ist dieses Wunschdenken, dieses magische Denken. So, als ob da irgendjemand kommt, so ein Erwachsener kommt jetzt und rettet es. Aber wir sind die Erwachsenen. Ja. Und darum geht der Text, da habe ich fast den ganzen Text schon erzählt.
Genau. Lest ihn trotzdem noch.
Ja, ihr findet den auf jasmin-schreiber.de und dort im Blog. Da ist er. Da findet ihr ihn. Ja. Genau. So, jetzt habe ich eine voll flammende Plädoyer wieder. Mir ist das so wichtig, das Thema. Also deprimiert. Auch beim Reden merke ich jetzt wieder, wie es mich deprimiert.
Mir ist noch was Lustiges aufgefallen gerade.
Ist gut,
lustig. Du hast gesagt, Leute, die Kinder haben, die sie ernähren müssen. Und da ist im Deutschen quasi nicht klar, ob die Leute ihre Kinder ernähren müssen oder ob die Kinder nicht ihre Leute, also die Eltern ernähren müssen.
Why not both? Wenn wir so weitermachen, sitzen wir bald hier irgendwie am so eine brennende Mülltonne und die Kinder jagen Ratten fürs Abendessen. Also ich würde sagen, das ist ein Geben und ein Nehmen. So.
Okay.
Ja, und dann, ich muss sagen, ich hatte ja Grippe und dadurch, dank Post-Covid, dauern solche Sachen bei mir immer lange. Und deswegen hört ihr mich ab und zu mal schneuzen und ab und zu mal husten und ich habe keine Lust, das rauszuschneiden, weil so viel Energie habe ich nicht. Also,
ich glaube, man nennt es Real Talk.
Ja, ich werde jetzt meine Nase putzen. Sorry. Also Lunge, setz hier gern weiter.
Ja, vielleicht baue ich schon mal die Brücke zum nächsten Thema. Und zwar haben wir darüber ja auch in einer vergangenen Folge schon mal gesprochen, und zwar über Katalin Karikó, die den Nobelpreis in diesem Jahr für Physiologie oder Medizin verliehen bekommen wird. Also er wurde ihr schon zugesprochen, aber die Verleihung ist ja erst im Dezember in Stockholm. Und ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, dass lustigerweise 2 Wochen nach Verkündung dieses Nobelpreises ihre Autobiografie erschienen ist.
Das hast du, glaube ich, erzählt.
Okay,
ja.
Okay. Und
die habe ich dann sofort gekauft.
Die hast du dann sofort gekauft und hast sie dankenswerterweise auch mit mir geteilt.
Ja.
Und die haben wir gelesen und beide für außerordentlich gut befunden.
Ja, ich mag schon den Aufbau. Man muss sagen, in der Autobiografie, sie hatte eine Journalistin, die das mit ihr zusammengeschrieben hat, ne? Also Ghostwriterin sozusagen. Deswegen, ne? Immer schön im Hinterkopf behalten, aber trotzdem ist ja egal. So, sie hat einen sehr interessanten Lebensweg und sie hat auch das Buch sehr interessant aufgebaut. Am Anfang spricht sie über die Zelle. Ja, so, also ganz am Anfang, das Buch startet damit, dass eine Wissenschaftlerin an einer Laborbank sitzt und forscht. So, und sie beschreibt das aus der dritten Person. Und dann, was sie sieht, die Zelle. Und dann beschreibt sie so ein bisschen sowas wie, die Zelle ist anders, als wir es uns vorstellen. Und wenn ihr es durch so eine Standardbiologieklasse geschafft habt, dann wisst ihr, dass das die fundamentale Einheit des Lebens ist. Das ist der Baustein von allem, was lebt und so. Und dann wisst ihr vielleicht auch, wie es aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und da finde ich, slidet sie immer total schön zwischen sowas rein in dieses Biologische und dann zoomt sie in das Bigger Picture, was das fürs Leben bedeutet. Und ich finde tatsächlich, dass überhaupt ihr Buch ist, finde ich, ist total, es hat so ein bisschen was auch von so Lebensratgebermäßig für WissenschaftlerInnen, aber nicht nur für WissenschaftlerInnen, weil sie eben so eine außergewöhnliche Biografie hat.
Ja.
So.
Also es bietet sich eben auch an für Leute außerhalb der Wissenschaft oder die vielleicht Freunde oder Bekannte haben, die in der Wissenschaft arbeiten. Und es gibt dann gleich direkt am Anfang auch ein großes Plädoyer für Wissenschaftskommunikation, weil sie schreibt dann, naja, mir fällt eigentlich auf, dass nicht alle Leute das Privileg haben, quasi 4 Jahrzehnte lang sich wirklich mit Molekularbiologie oder Biochemie zu beschäftigen. Das heißt, die Worte, die solche Leute benutzen, sind natürlich andere als die Leute, die das eben nicht haben. Und dementsprechend sind Bedeutungen halt auch total unterschiedlich und man muss mehr da rein investieren oder sollte auf der anderen Seite nicht vergessen, dass die Sachen, die für uns als Leute in der Wissenschaft die Welt bedeuten, für andere Leute, die da überhaupt keinen Bezug zu haben.
Ja.
Und das muss eben besser gestaltet werden.
Also ich will ganz kurz nochmal auf ihr, wo sie herkommt, eingehen. Mhm. Und zwar kommt sie aus Ungarn und sie ist aufgewachsen in einem extrem winzigen Dorf, sehr ländlich und dort in so einer, ja man kann sagen Bauernkarte, in so einer Lehmhütte, ohne Strom, Wasser und so weiter, sondern die hat nur einen Raum und da gab es halt so einen Holzofen oder irgendwie sowas, oder Kohleofen, irgendwas. Ja, und da haben die alle in einem Raum einfach so in so einem Lehmhaus geschlafen und hatten ja Hühner und so halt so Zeug und der Vater war Metzger und die Mutter war Buchhalterin. So, und die Familiengeschichte der Karikos wird da auch erzählt und die ist unglaublich tragisch. Also so gerade die Familie der Mutter, da reiht sich echt Schicksalsschlag an Schicksalsschlag. Ich konnte es gar nicht fassen. Also jetzt, um nicht zu viel zu spoilern, aber gab es zum Beispiel eine Szene, eine Sache, wo während des Ersten Weltkriegs, es war, glaube ich, die Ur-Urgroßmutter von Kariko oder die Ur-Ur-Urgroßmutter, ich weiß es gerade nicht mehr. Kariko selber ist 1960 oder 61 oder irgendwas. Nee, 55 geboren.
56, ja, 55.
57,
ja.
Irgendwie so, 57, ja. Glaube ich.
Ja.
Naja, und diese Ur-Ur-Urgroßmutter, die hatte 5 Kinder und der Mann ist in den Krieg gezogen und die war noch sehr jung, also so, ne? Und der Mann ist in den Krieg gezogen, sie hat sich um die 5 kleinen Kinder gekümmert und dann kam die Nachricht, dass der Ehemann gefallen ist an der Front. Und jetzt Triggerwarnung, ne, wegen Suizid und so, aber die Mutter hat sich dann, also diese Ur-Ur-Urgroßoma hat sich dann das Leben genommen und die 5 Kinder waren auf sich gestellt. So, und die Verwandten sind eingesprungen, haben sich um die gekümmert, also die Mutter hat sich suizidiert. Und nach dem Krieg kam der Vater reinmarschiert zur Tür rein. Es war eine Fehlmeldung, falsche Meldung und so. Und dann, oder auch später, eine Generation später, das war, glaube ich, die Oma von ihr oder die Uroma, hat nur Töchter bekommen. Und deswegen ist der Mann, hat sie dann von heute auf morgen, dann ist er halt einfach gegangen, hat sie verlassen, weil er unbedingt einen Sohn wollte. Und wenn die das nicht hinkriegt, macht das halt mit einer anderen. So ungefähr. Also weil man damals ja oft noch dachte, ja, es liegt an der Frau. So. Und also lauter so Sachen, also richtig harte Schicksalsschläge. Gerade die Frauen oft sehr schlimm. Und das ist schon, also gerade am Anfang, finde ich, hat das Buch so eine literarische, hohe, extrem hohe Qualität und liest sich eher wie ein Roman. So wie so ein autofiktionaler Roman, so wie, weiß ich nicht, Stanisic Herkunft oder so. Und da gibt's eine Szene, die will ich jetzt erzählen, die fand ich sehr toll, aus Karikos Kindheit. Und zwar, ich übersetze es jetzt live frei, also so, ne? Schreibt sie, wissenschaftliche Lektionen sind überall. Ich kletter auf Bäume, ich schaue in Vogelnester und so weiter. Und da gibt's so eine Szene. Im Räucherhaus sammeln meine Schwester und ich so Fetttropfen, die halt so mit einem Löffel, ja, die fallen da halt so von diesem geräucherten Fleisch runter. Und dieses Fett machen sie in einen Pott, also in einen Topf, so, ja. Und immer wenn der Sommer kommt, holt die Mutter eine alte Frau so nach Hause, ja. Also sie sagt, she's ancient, this woman, also sie ist uralt. Und dann schreibt sie, carrying knowledge passed down through generations. Also sie trägt so Wissen mit sich, das halt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und diese sehr alte Frau weist sie dann an, das Fett zu schmelzen, es dann mit Sodiumcarbonat, wie heißt es auf Deutsch, Lorenz?
Natriumcarbonat,
zu mischen und mit so einem ganz speziellen Wissensverhältnis, mit so einem Mischungsverhältnis, das nur diese alte Frau versteht. Also wenn man es versucht, es dann so nachzumachen, klappt es nicht. Ja? Und dann schütten sie diese Mischung in so Holzboxen und machen da so ein Dishcloth rein vorher so und warten, bis es Seife wird. Also sie machen Seife. Ja, und das wird dann mit so einem Schnur geschnitten und so natürlich die Seifenbars, die Seifen, wie nennt man das, Stücke, benutzen sie zum Händewaschen, zum Waschen und alles. Und auch so, sie schälen so kleine, wie so Holzschnitzel, so dann davon runter und damit waschen sie Wäsche. Ja, und dann sagt sie, looking back, I understand now that this local soap cooker lady was the first biochemist I ever met. Also sie sagt, wenn ich jetzt von heute zurückschaue auf diese Situation, verstehe ich, dass diese örtliche Seifenkochfrau die erste Biochemikerin war, die ich hier getroffen habe. Weil sie selber ist ja Biochemikerin. Und das ist total cool, wie sie da immer so ja, so erzählt, einfach so rein, raus, also einfach so aus dem Alltäglichen dort erzählt, wo überall Wissenschaft ist und wie es dazu kam, dass sie selber Wissenschaftlerin wurde. Das gefällt mir am meisten. Jetzt kannst du wieder was Schönes erzählen.
Ja, genau, das geht dann weiter, dass sie irgendwann natürlich auch die Universität besucht und sie haben da einen Studiengang mit also größenordnungsmäßig ein Dutzend Leuten, die also Biologie studieren. Und ich weiß gar nicht, ob es in den Semesterferien ist oder was, machen die das dann, also sie haben alle Kurse zusammen, diese ja. 14 Leute oder wie viele das sind. Und die besuchen dann quasi immer die Eltern der jeweiligen Leute ja, einzeln. Find ich echt cool. Ja. Und da macht sie also die kommen aus allen möglichen Schichten letzten Endes. Und da macht sie aber einen Befund, den ich auch so sympathisch finde. Sie sagt nämlich, manchmal sind die Leute, die am wenigsten haben, die, die am meisten geben.
Ja, das fand ich auch so. Ich habe das gelesen, dann dachte ich mir, ha krass, das liest man so oft. Und wie kann es denn sein, dass so reiche Leute so blöd sind, so gemein sind und so ach, so geizig sind? Ja, das so, wo sie dann schildern, ne, mit dem Essen, dass die Reichen
genau, genau.
Da sagen, nee, ihr könnt bei uns nicht im Haus schlafen. Wo haben sie denn geschlafen? Irgendwie im Zelt oder so draußen? Oder
und die anderen, die nur einen Raum haben, die gehen dann extra irgendwie zu Freunden genau. und Bekannten, damit die da irgendwie in dem Raum schlafen
total
können.
Total süß. Ja. Ich muss eine Szene noch erzählen. Ja. Also wir werden jetzt einfach hier geile Szenen aneinander rein. Die fand ich total schön. Und zwar, ich war also erstmal sehr überrascht, wie extrem gut das ungarische Bildungs- und Wissenschaftssystem da war. Mhm. Und auch Schulsystem. Und auch wie fortschrittlich. Aber das wusste ich auch im Ostblock mit Impfungen und sowas. Da haben wir auch schon in der Impffolge drüber gesprochen. Ja. Und ich weiß das auch von, also unsere, deine Familie kommt aus dem Osten, meine Familie kommt aus dem Osten. Ja. Also, deswegen weiß ich das auch. Und ich war sehr erstaunt, wie positiv sie da so das erzählt hat. Also ich meine, es war so eine kleine Schule auf dem Kaff, aber trotzdem waren die extrem, also es war auch so, dass die Sowjetunion ja extrem an Wissenschaft so interessiert war und sowas, ja. Und auch mit den Mondsachen und so. Das denkt man oft gar nicht oder vergisst man schnell mit all den schlimmen Seiten des Systems dort auch, die sie auch schildert in dem Buch, was auch sehr einen sehr mitnimmt, auch wie der Vater, wie das System mit dem Vater umgesprungen ist und so, also richtig schlimm. Aber halt, es gab auch positive Seiten, das höre ich auch immer von meinem Opa so. So, die sind ja geflohen, mein Opa dann aus der DDR. Aber, und eben weil er absolut nicht dahinter stand, das alles ganz schlimm fand, aber sagte so, ja, es gab schon so ein paar gute Sachen, zum Beispiel Sport für die Jugend, Freizeiten und Kindern. So natürlich leider immer dann das ideologische Zeug ja. aufgedrückt. Mhm. So, also hatte alles mal zwei Seiten. Und dort war es dann so, dass sie anscheinend einen extrem tollen Biologielehrer hatte. Mhm. Herr Todd, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, T-O-T-H. Mhm. Ja. Und hat sie erzählt, dass sie dem, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, der Ungar, damals ungarische Nobelpreisträger, ich glaube es war für Chemie oder Biologie, eins von beiden, dem haben sie einen Brief geschrieben, weil sie, weil er halt ein Ungar war und das war natürlich ganz toll so für die Kinder. Und der hat dann tatsächlich, es war ein Biologe, glaube ich, und der hat dann tatsächlich geantwortet und sie haben ihm den Brief geschrieben, sie wussten nicht, wo er wohnt. Und deswegen haben sie seinen Namen draufgeschrieben auf dem Briefumschlag und USA. Und der kam tatsächlich an, der ja. Brief, und er hat auch geantwortet und hat denen ein Buch von sich geschickt und denen so geantwortet, auch einen kleinen Brief. Und das fand ich irgendwie so schön und das hat mich so erinnert an so eine Szene aus meiner Kindheit, das klappt wirklich bei der Post auch. Wir waren ja immer, also ich war den großen Teil meiner Kindheit immer in Franken. In so einem absolut kleinen Kaff mit 63 Einwohnern. Es gab da irgendwie so 10 Häuser oder so. Und dann im Nachbarkaff, da habe ich eine Freundin kennengelernt, die hieß auch Jasmin. Und ich wusste aber nicht ihre Adresse. Und dann habe ich, weil ich wieder in Frankfurt dann war, wollte ich einen Brief schreiben. Und dann habe ich ihren Namen drauf geschrieben, Jasmin. Und dann habe ich einfach auf dem Umschlag das Haus beschrieben, wie es aussah. Ich wusste nämlich, wie es aussah. Und dann habe ich so geschrieben, ja, das vorletzte Haus da in der Straße mit, ich weiß gar nicht mehr, so mit so einer Glastür, einem großen braunen Doppeltür und einem Holzzaun drumrum. Mhm. Und da kam an, der Brief. Der kam.
Aber den Ort hast du auch noch drauf geschrieben, oder?
Den Ort, okay, genau. Ja. So, und der kam an, der Brief. Ja. So, und das fand ich irgendwie total, da habe ich mich wieder so, das habe ich ganz vergessen, die Szene. Ich glaube, ich hätte da auch nie wieder dran gedacht, aber das hat es irgendwie wieder so hoch.
Ja, und weil du sagst, sie ist ihrem Lehrer sehr dankbar. Das Buch beginnt natürlich auch mit einer Szene, in der sie ihre Tochter am Küchentisch sitzen sieht.
Ja.
Und sie kommt da so nach Hause und fragt sie, was machst du denn da? Und dann sagt die Tochter, ja, ich schreibe Dankeskarten an meine Lehrer.
Ja, und weil sie so viel gelernt hat.
Genau. Und dann fängt tatsächlich auch Katalin Karikó quasi an, sich zu bedanken bei allen.
Weil sie sagt, krass, das habe ich nie gemacht.
Ja.
Und ich hatte es auch, also wenn wir schon über die Tochter sprechen, ihre Tochter ist mehrfache Olympiasiegerin im Rudern.
Ja.
Und ich glaube auch, also wenn man dann die Biografie liest, ist es extrem viel so, also die FDP würde das komplett feiern, dieses, naja, ich komme halt aus dem Nichts und habe halt hart gearbeitet. Mhm. Und sie hat ja auch man hat ihr jegliche, mit ihr nicht nur Stöcke zwischen die Beine geschmissen, sondern ganze Wälder. Also ja. Man hat versucht, sie zu demontieren. Ihr wurde von ihrem ersten Vorgesetzten da, der erste, der ihren Job in die USA, also sie war in Ungarn, hat ein Jobangebot aus den USA gehabt, der hat sie in die USA geholt. Und als sie wechseln wollte, weil er auch immer so krass cholerische Wutausbrüche und so hatte, hat er gesagt, dann lasse ich dich deportieren. So, ne, also er hat gesagt, ja, kannst du machen, dann hat er sogar Immigration Service angerufen und behauptet, sie sei illegal in den USA. Und dann hat sie einen Abschiebetermin sogar bekommen.
Er hat Geld dafür bezahlt, dass sie auf Veröffentlichungen wieder von der Liste der Autorinnen und Autoren gestrichen wird.
Total krass. Also es war unfassbar. Und halt immer so dieses Mann versus Frau sieht man da so richtig krass. Und in dem Buch ist natürlich so ein bisschen so dieses, ja, ich habe so hart gearbeitet und so. Wo ich auch so denke, also ist schon so, ja, sie hat auch komische Krankheiten. Und dann war sie so, ja gut, dann habe ich einfach noch härter gearbeitet. Wo ich denke, ja, klappt nicht immer so, Katalina. Aber trotzdem war es halt nicht so wie dieses Hustler-Zeug, was man oft von den Leuten liest, so dieses typisch männliche, ja, da musst du härter arbeiten, work hard, play hard, sowas nicht, sondern sie war einfach eine Frau, die was extrem doll wollte und unter den widrigsten Umständen, also die Sowjetunion, da hat ja noch versucht, dann sie zu demontieren und also wirklich unter den widrigsten Umständen hat sie sich da durchgekämpft. Sie hat in einem Feld geforscht, wo ihr alle gesagt haben, das ist absolute Sackgasse, keiner hat daran geglaubt und sie hat trotzdem weitergemacht und dachte halt, ich werde das mein Leben lang machen, nie die Anerkennung dafür kriegen, aber vielleicht hilft meine Grundlagenforschung in 50 Jahren mal jemand anderem beim Forschen, ja. All die Sachen und sie hat ihre Tochter, ja, die halt auch mehrfach Olympiasiegerin ist. Und die, also ich stelle mir schon vor, dass es hart war, so eine Mutter zu haben. Also das sagt Kariko selber, dass sie von ihrer Tochter oft viel gefordert hat, vielleicht auch manchmal zu viel, so. Aber dass ihre Tochter dann irgendwie trotzdem so geworden ist wie sie. Also halt so dieses Verbissene, sich in so eine Nische reinverbeißen. Ich meine, rudern, das ist jetzt nicht so das Breitensport. Und dann halt damit zweimal Gold zu holen. Ja. So, obwohl beim zweiten Mal sie schon krank war.
Ja.
So.
Sie machen dann ja auch den Vergleich auf zwischen Rudern und dem Wissenschaftsbetrieb, weil auch beim Rudern hat man ja den Rücken zur Ziellinie und man sieht eigentlich gar nicht quasi, wann man ankommt. So. Und man muss aber trotzdem weitermachen. Und noch zwei Zitate sind mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen. Also du hast ja gesagt, dass das so ein Aufsteiger-Narrativ ist. Und da gibt es ein Zitat tatsächlich in dem Buch, that's the thing about potential. It always begins as nothing. Also das ist ja das, wenn wir über Potenzial reden.
Das war
eins
mein Lieblingszitat. Ich weiß, dass jetzt kommt.
Es startet immer quasi als nichts.
Ja.
So. Und wer sie da auch, also ich weiß nicht, das war das einzige Zitat, was ich
habe. Achso, nee, weil danach sagt sie ja.
Okay.
Und wenn ich das Potenzial nicht nutze, so, dann bleibt es für immer für verloren. Mhm. Also dieses, da ging es, glaube ich, darum, dass sie so krank war. Und das quasi, also die Wissenschaft mit ihrem Autoimmunerkrankung, wo die Ärzte nicht wussten, was sie hatte, so.
Ja.
Und wo die Wissenschaft, die ist verglichen mit der Wissenschaft, so, wenn ich mich dem jetzt hingebe, so, und sage, okay, vieles geht halt nicht und mich dann so besonders schone und so, dann dieses Potenzial, was ich habe, ist quasi erstmal nichts. Ich kann darauf aufbauen und dann es nutzbar machen für die Wissenschaft, für sie selber.
Mhm.
Oder eben nicht. Und das ist halt so, sie hat dann so schön gesagt, dieses, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, aber inhaltlich war es, dass die Wissenschaft nicht sich bei ihr melden wird und sagen wird, wir hätten gerne deine Arbeiten, sondern die werden dann halt einfach nicht gemacht und niemand wird davon erfahren, dass sie hätten existieren können.
Stimmt.
Das fand ich irgendwie so schön.
Und dann nennt sie auch noch eine Inspiration, Hans Seidel, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat halt ein Buch geschrieben, glaube ich, über Stress. Und da meint sie halt, für sie gab es natürlich immer diesen ganzen Druck und negativen Stress, aber es gibt halt auch diesen Eustress, diesen positiven Stress, den sie für sich zu nutzen mag. Und da gibt es ein Mantra, was sie dann quasi immer wieder sich ins Gedächtnis ruft, nämlich dieses, beschuldige nicht die anderen und fokussiere dich stattdessen auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. Weil es gibt viele Dinge, auf die hast du halt keinen Einfluss und da macht es auch keinen Sinn eigentlich, sich darüber aufzuregen. Ja. Klar, ist natürlich auch leichter gesagt als getan dann mitunter. Aber sie hat sich wirklich, hat immer hart gearbeitet quasi an den Sachen, die sie verändern konnte.
Ja.
So.
Ja, es war halt echt so dieses, einfach um Leid von sich selbst wegzuhalten halt dadurch, weißt du, weil es Druck und Stress und Leid erzeugt, weil man sich an Dingen aufreibt, die man nicht ändern kann, wie zum Beispiel dieses, ich glaube, das war, hat sie dann auch in dem Kontext nochmal hochgebracht, dass sie diesen Typen, der sie deportieren lassen wollte, mhm. später mal irgendwo gesehen hat, wo sie einen Vortrag hat, sie dann diese alten Unige gehalten. Und er saß da im Publikum und sie hätte jetzt natürlich sagen können, hier und trotz, ich habe das alles erreicht, trotz aller Widrigkeiten, weil hier der Hans Meyer da drüben, der wollte mich deportieren lassen. Stattdessen hat sie ihm gedankt dafür, dass er sie in die USA geholt hat. Und alles. Ja. Und der hat sich dann total gefreut und so. Und sie meinte auch, er hat das anscheinend irgendwie vergessen auch. Und was er so gemacht hat. Und sie meinte so, für sie war das einfach das Beste, weil es hätte wieder Stress erzeugt, wenn sie jetzt da wieder drauf rumgeritten hätte. Es hätte alles wieder hochgebracht. Sie hätte sich wieder damit auseinandersetzen müssen. Stattdessen hat sie gesagt, sie hat auch so dieses Mantra, sei dankbar, wo du dankbar sein kannst. Ne? Mhm. Also hat gesagt, okay, man findet bestimmt eine Sache, der man dankbar sein kann. Wenn ich mich darauf fokussiere, habe ich weniger negativen Stress für mich selber. So, sie hat es nicht für ihn getan, sondern für sich selber. Und das fand ich irgendwie cool.
Ja, genau. Also ihr Antrieb ist wirklich bemerkenswert. Und was du auch sagst, so diese Mutter-Tochter-Beziehung. Ich habe jetzt von der Nobelpreisorganisation gibt es ja diesen Podcast. Und da gibt es mitunter kurze Gespräche, also Nobel Prize Conversations heißen die, zwischen dem Adam Smith, das ist ja der Pressesprecher der Nobelpreiskommission, ein Brite, der also ganz wunderbar, man kann ihm ganz wunderbar zuhören, wenn er spricht, und der, ich habe den ja getroffen in Lindau, der hat die besondere Eigenschaft, der kann die Biografie, glaube ich, von allen Leuten, die in den letzten 50 Jahren Nobelpreis gekriegt haben, komplett auswendig, wann die wo waren, wen die da getroffen haben und so, das weiß ja alles aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis. Und der hat, also ich glaube, am Tag der Verkündung hat der Katalin Carrico angerufen, hat mit ihr gesprochen und hat sie erstmal gefragt, ja, wie sie denn davon gehört hat, von dem Nobelpreis. Und dann sagt sie so, ja, ich habe geschlafen und so, mein Mann hat mich aufgeweckt, weil ich bin gerade gestern Nacht erst von einer Konferenz irgendwie wiedergekommen und wo ich die ganzen Leute treffen konnte, die auch tolle Beiträge geleistet haben und denen ich auch dankbar bin, weil ohne deren Arbeit hätte ich das nie machen können. Also das zitiert sie ja auch, haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Wissenschaft steht auf den Schultern von Giganten so, weil das immer auf irgendwas aufbaut. Und jetzt wollte ich aber zu der Mutter-Tochter-Beziehung, weil in dem Buch wird, glaube ich, der Nobelpreis, also wird nicht, dass sie ihn kriegt, das wusste ja nicht, aber wird auch generell, sie spricht nie über den Nobelpreis, sie spricht über Nobelpreisträger, die sie irgendwie inspiriert haben. Ja. Aber was sie dann in diesem Telefonat sagt, ist, dass ihre Mutter ihr seit 2018
Wer sagt was in den
Die Mutter von Carrico hat Carrico immer gesagt, hier, jetzt werden die Nobelpreise verliehen, hör doch mal zu, vielleicht kriegst du den, weil du arbeitest doch so hart.
Ja.
Und ihr tut es halt total leid, dass ihre Mutter jetzt, also natürlich, die ist mittlerweile schon gestorben.
Ja, die hat es vorgestorben, die
Eltern. Dass sie nicht erfahren wird, dass sie den Nobelpreis kriegt.
Ja, das ist auch richtig traurig irgendwie, also beide ihre Eltern sind schon tot, dass sie es nicht mehr kriegen. Aber ich fand es auch schön, also Mutter-Tochter-Beziehung, dass sie das Kapitel so, also ein ganz groß, also jetzt sind es in so verschiedenen Kapitel unterteilt. Eins heißt Susans Mom. Mhm. Weil bevor sie selber irgendwie acknowledged wurde, wurde sie acknowledged als die Mutter der Olympiasiegerin. Mhm. Und das war für sie unglaublich. Ja, also sie war so stolz. Ja. Und sie meinte, das war das Krasseste. Also wie sie dann auch behandelt wurde dort dann immer, wenn sie bei Olympischen Spielen war, so richtig VIP und alles. Und also, oh, das ist Susans Mom. Oh mein Gott und so. Und dann später war es andersrum, hat sie einen Nobelpreis und dann kam die Tochter begleitet sie überall mit hin so. Sie hat jetzt selber eigene Kinder auch, also jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber so, und sie war immer dann Katalin Caricos Tochter und das hat sie total stolz gemacht.
Also man muss auch dazu sagen, ihre Tochter ist ja dann amerikanische Staatsbürgerin geworden und hat quasi diese zwei Olympiasiege und die 5 Weltmeistertitel quasi für die USA errungen.
Ja, sie war doch auch, sie wurde in Ungarn geboren, genau, und hat dann die Staatsbürgerschaft bekommen. Ja,
genau. Und noch eine Sache zu Mutter-Tochter-Beziehung, also sie wird dann von dem Adam Smith auch darauf angesprochen, oder vielleicht sagt sie das auch nur, so, dass es natürlich schwierig ist, also gerade für Frauen in der Wissenschaft und auch so Kinderbetreuung, so das alles unter einen Hut zu kriegen, und sie regt sich dann auch zu Recht natürlich darüber auf und sagt, naja, wenn das jetzt irgendwie leichter gemacht würde, dann wäre das auch irgendwie, würde es das Ganze total beschleunigen, weil dann auch Töchter ja sehen würden, dass das funktioniert. Und die haben natürlich ihre Mütter als Vorbilder. Und wenn die sehen, okay, meine Mutter hat das hingekriegt, dann schaffe ich das natürlich auch.
Ja.
Und das würde sich dann sozusagen auch ein Stück weit selbst lösen. Aber es müssen halt erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden. Und da ist mir auch noch was ins Gedächtnis gekommen. Und zwar nach der Verkündung des Nobelpreises an sie, war sie ja in der Tagesschau zu Gast und wurde da interviewt. Also sie war ja auch schon bei Angela Merkel, hat mit der zu Hause zu Mittag gegessen oder zu Abend gegessen.
Ja, sie war mit ihr zu Hause.
Und den letzten Satz, den sie in diesem Tagesschau-Interview sagt, ist, also sie spricht natürlich erst über die ganzen technischen Feinheiten dieser mRNA-Impfung und so weiter und so fort, aber dann sagt sie, naja, ich hoffe einfach, dass ich mit meiner Arbeit und meinem Lebensweg junge Frauen inspirieren kann und denen ein Vorbild sein kann. Und das ist natürlich toll. Also dass sie
sagt auch immer dieses so, wenn sie daran denkt, was an Wissenschaft nicht erforscht wurde, weil halt Frauen irgendwie nicht die Chance bekommen haben und sowas.
Ja.
Also es gibt diesen, also überhaupt, das ist eh so ein Gedanke, es gibt auch dieses Zitat, warte, das muss ich jetzt mal raussuchen, weil ich sagen will, genau, von Stephen Jay Gould, der sagt, ich sag's erst auf Englisch, dann auf Deutsch, I am somehow less interested in the weight and convolutions of Einsteins brain than in the near certainty that people of equal talent have lived and died in cotton fields and sweatshops. Mhm. Also er sagt auch jetzt so, es interessiert mich jetzt nicht, es ging da um die Erforschung von Einsteins Hirn, so wie es aufgebaut ist, was wiegt, wie es gefaltet ist und so. Bin da weniger dran interessiert, als in der quasi Sicherheit, dass Menschen mit ähnlichem Talent, Wissen, Möglichkeiten gelebt haben und auf Baumwollplantagen und in Sweatshops gestorben sind. So. Und das ist halt so ein Gedanke, den ich oft in der Wissenschaft, also den ich einfach oft habe, so jetzt einerseits natürlich Frauen, so die Kinder bekommen haben und keinen Fuß mehr in die Wissenschaft zurückbekommen haben, wer weiß, was die entdeckt hätten, und eben Menschen, die halt, sag ich mal, nicht weiße Oberschicht, weil Forschung ist leider oft, die Historien oder die Biografien von Forschenden sind eben oft, weißes Mittelstandskind oder sogar Akademikerkind und sowas. Und deswegen fand ich Carikos Biografie auch so outstanding. Naja, und eben nicht, und es wird immer so getan, ja, Einstein, so sind so Genies des Jahrhunderts. Mhm. Wer weiß, wie viele Menschen da gerade versklavt waren, die genauso klug sind, die genau dieses Potenzial gehabt haben.
Ja.
Auch jetzt, Menschen, die jetzt gab es am Wochenende jetzt diese große Demonstration in Bangladesch mit Menschen, die in Sweatshops arbeiten, in der Textilindustrie, so, dass die für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Wer weiß, was da für Menschen sind, was die hätten entdecken können, wenn sie nicht da wären, wenn sie nicht gezwungen wären, in schrecklichen Arbeitsbedingungen irgendwo in Fabriken und so für uns zu arbeiten, so für die weißen Westen, so, ja. Und das ist so ein Gedanke, den ich oft habe. Irgendwie, wenn ich an Wissenschaft denke, wenn ich an Biografien von WissenschaftlerInnen denke, wenn ich dran denke, was uns verloren geht, wenn wir nicht alles daran setzen, dass alle Kinder halt Möglichkeit der Bildung haben, so, ja, und das ist jetzt nur der gesellschaftliche Maßstab, das ist noch gar nicht der Maßstab im Blick auf, jeder Mensch verdient es irgendwie, sich selbst zu verwirklichen, ja, das ist ja nochmal ein anderer, kein Mensch sollte es, weiß ich nicht, unter schrecklichsten Arbeitsbedingungen in Sweatshops arbeiten müssen und lauter so Zeug, ja, oder hier selbst in Europa in sklavenähnlichen Bedingungen, in der Fleischindustrie, auf dem Bau und so weiter und so fort, also das ist echt alles, deprimierend, und ich finde es irgendwie cool, dass sie darauf hinweist. Also einerseits, wie sie sich als Beispiel nimmt, als eigentlich, sie meinte auch, hätten ihre Lehrer und so und auch die Eltern nicht so an sie geglaubt, wäre das auch nicht passiert, dann wäre sie vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwas. So, auf jeden Fall nicht Catalina Carico, die große Wissenschaftlerin. Wäre sie irgendwas anderes geworden. Sie meint auch, sie hat einfach auch die Möglichkeiten, die ihr das Bildungssystem in der Sowjetunion gegeben hat, so diese Möglichkeiten, die sie dort hatte, auch als Frau, während es im Westen halt noch nicht so üblich war, dass eine Frau nach der Geburt wieder arbeitet. Also die hat, glaube ich, ihre Tochter im November bekommen, im Februar stand sie wieder im Labor, so, weil es ging, weil es die Möglichkeit der Kinderbetreuung sowas gab und weil dort halt Kinderbetreuung so umfassend war, ja. Und natürlich nicht nur positiv, ne, also es gibt da auch viele Frauen, wollten das nicht und mussten so, also es ist halt immer so ein bisschen aber sie wollte es unbedingt, und im Westen hätte sie es wahrscheinlich nicht machen können. In den USA, sie geht auch ganz klar auf die USA und die Kinderbetreuungssituation dort ein, wäre ihre Biografie, sagt sie selber, nicht möglich gewesen, weil es dort keine Kinderbetreuung so gegeben hätte, weil es dort diese Möglichkeiten einfach nicht gegeben hätte für sie. Und man muss aber auch sagen, sie hat auch einen Mann geheiratet, weißt du? Bela, der ist selber, ich glaube, hat eine Ausbildung als irgendwas irgendwie, Mechaniker oder sowas gemacht, ich weiß es nicht mehr, Elektriker, irgendwie sowas und es war irgendwie
Ingenieur.
Ja, also auf Englisch heißt es Ingenieur, aber es ist kein Ingenieur wie in Deutschland. Er hat nicht studiert oder so, sondern er hat eine Lehre gemacht. Ja. So, ne? So ein bisschen eigentlich wie dein Papa, der ja auch alles reparieren kann. So.
Fixateur.
Ja, wirklich. Und er ja auch. Er baut ja alles, repariert alles. Er geht einfach irgendwo hin. Er war dann Hausmeister dort an der Uni in den USA, wo sie gearbeitet hat und hat einfach alles repariert. Also sie meint auch, sie kommt immer nach Hause und hat da irgendein Projekt liegen. Sie hat dann irgendwann angefangen, medizinische Gerätschaften, Apparate zu ihm zu bringen, dass er zum Beispiel, weiß ich nicht, PCR-Dinger und sowas und alle möglichen Sachen, weil er einfach alles reparieren kann. Bringt es ihm hin, so, war billiger und ging schneller, als wenn sie es dem Institut gemeldet hätte. Also hat sie es immer so, also richtig cool. Und er war halt jemand, am Anfang ihrer Beziehung, es war eh süß, wie sie sich kennenlernen beschreiben. Oder muss ich ja gleich noch die Geburt, ich muss gleich das meine Lieblingsstelle im ganzen Buch beschreiben. Aber wo sie sich kennenlernen und er war halt super hartnäckig. Er war 17, sie war irgendwie 22 oder so. Und er war super hartnäckig und dann irgendwann hat sie halt gesagt, so hier, schön mit Ehekindern, so bei mir wird Wissenschaft immer Nummer eins sein und also geh weg, so, ja. Und er hat aber dann irgendwann so, die waren jahrelang zusammen, so, ja, ist cool für mich, so, du machst deine Wissenschaft, ich unterstütze dich dabei, ich will keine eigene Karriere und wir kriegen dann ein Kind, so, und ich kümmere mich ums Kind und du machst Wissenschaft. Und das hat total gut funktioniert, also das ist echt krass.
Als er das eingestanden hat, hat sie dann auch direkt quasi gesagt, okay, dann lass uns heiraten.
Ja, also ein bisschen wie als ich meinen Anführungsstriche Antrag gemacht hab. War ja auch ähnlich romantisch. Und ich mag eben Pragmatismus und meine ganze, die Lieblingsszene im ganzen Buch für mich, das übrigens Breaking Through My Life in Science heißt, wir haben das gar nicht erwähnt. Es gibt ziemlich viele komische Fake-Biografien auf dem Markt, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr das Richtige kriegt. Also es heißt Breaking Through My Life in Science. Und auf dem Cover sieht man links so wie so eine Spalte mit so Fotos, wo man auch so das halbe Gesicht von ihr sieht. Also nicht die anderen komischen Fake-Biografien kaufen, sondern das ist es englischsprachig. Ich weiß nicht, ob es übersetzt ist schon, ob jemand die Übersetzungsrechte hat. Wenn nicht, ruft mich an, ich will es übersetzen. Nein, aber meine Lieblingsstelle ist irgendwie, wo ihre Tochter auf die Welt kommt. Also sie hat erst gesagt, so, sie kann mit Kindern nichts anfangen, sie kann mit Babysprache und so. Und die so, oh, und süß und so, gar nichts anfangen. Also sie findet immer so und so. Und da meinte sie so, umso mehr verwunderte sie sich, dass sie ein paar Monate später auf so einem Tisch lag, Beine gespreizt und erpressen so, presst gerade ihr eigenes Baby raus. Und sie meinte, dass sie, dann kam Susanne auf die Welt und sie haben sie ihren Arm gelegt und sie hat ihrer Tochter die Hand gegeben, sich mit Vor- und Nachnamen halt vorgestellt, hallo, ich bin Katharine Canerico, und ihr dann die Situation erklärt in so, ich bin deine Mutter. Und die hat ihr die Hand gegeben, also wirklich so förmlich.
Schön, sie kennenzulernen.
Ja, so, und ich fand das so herzerweichend, mir hat so richtig so, oh, weil es, ich verstehe diesen Pragmatismus, den sie hat, total, weil ich den in so Bereichen halt auch total habe und ich fühle mich da irgendwie voll gesehen. Ich habe das gelesen und fand es direkt logisch und dann dachte ich mir so, und dann habe ich das auch einer Freundin erzählt, sie so, Alter Jasmin, was ist mit dir? Und ich so, hä? Nee, das ist doch voll gut, eine Verbindung aufzubauen. Klar, versteht es das Baby noch nicht, aber ist gut, das gleich. Und sie hat halt erzählt, dass sie das gemacht hat, weil das für sie eine Form ist, Respekt auszudrücken. Also sie möchte ihr Kind nicht wie so eine kleine, abgespeckte Menschen, so wie so Mensch-Light, so wie Switch-Light, Mensch-Light benutzen, sondern gleich wie ein richtiger Mensch und dann redet man halt anständig mit dem Kind, so auch wenn es Baby ist und fand ich irgendwie total geil. Ja, irgendwie hat es ja auch funktioniert, ne? Also wenn man die Tochter anguckt, die redet ja, meint ja, die hat eine ganz tolle Kindheit gehabt und so und die Eltern haben sie immer unterstützt, also finde ich toll. Ich muss jetzt wieder schnauben und niesen, Lorenz muss jetzt weiter.
Ja, ich will noch zum Abschluss noch eine Anekdote teilen, die diesen Pragmatismus bebildert. Und zwar eine Szene, als sie noch in Ungarn geforscht hat im Labor. Also man muss sich das vorstellen, da gab es ja viele so Reagenzkolben und so weiter und so fort und auch Bunsenbrenner. Ja. Und du hast schon erwähnt, der Vater war also Fleischer. Und am tollsten fand es das ganze Labor immer, wenn einmal im Jahr quasi die ganze Familie Carico da vorbeikam und dann haben sie nämlich hausgeschlachtete Bockwürste in den Reagenzkolben überm Bunsenbrenner quasi warm gemacht und dann sind die irgendwann aufgeplatzt und der ganze Fleischsaft ist quasi auf die Laborkittel gespritzt und das fanden sie also sie großartig.
Hat, ja, sie hat immer von diesem Fleischsaft, also für uns beide als Vegetarier, vor allem für mich ist es ein bisschen so, ja, aber ich fand es auch wirklich interessant, wie sie über ihren Vater geschrieben hat, das Handwerk und so, wie da hat man einfach gesehen, wie viel ihr das bedeutet so und wie viel ihr der Vater bedeutet, wie schlimm das dann für sie war, was die Sowjetunion mit ihm gemacht hat und so und ja, ist halt echt so eine ich weiß nicht, so ganz outstanding Biografie. Und natürlich erfährt man in der Biografie dann auch was über ihre Forschung, also ihren Forschungsweg, den sie gegangen ist in den USA, wie hart es war für sie, um auch nur so quasi einen Stuhl zu kämpfen, finanziert zu werden, wie sie dann ihre Karriere beenden musste sozusagen schon, ihren Tenure-Track, also gesagt hat, okay, wird nichts mit Professuren. Sie wollten halt, dass sie Professur macht, dass sie von mRNA-Forschung, die damals quasi als weirdes Hobby gesehen wird, das zu nichts führt, hin zur DNA-Forschung geht, was da halt in den 90ern, 80ern so der letzte Schrei war. Und sie wollte es halt nicht. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machst du deinen Weg zur Professur jetzt vorbei. So, und dann war sie da irgendwie so, hatte sie so einen Titel, in den noch nie jemand vorher gehabt hat. Also einfach so, ja, ich bin hier einfach Wissenschaftlerin, Junior irgendwas.
Senior Postdoc oder sowas.
Ja, irgendwas ganz Komisches, also was noch nie jemand, weil normalerweise, kannst du ja kurz erzählen, wie es ist mit dem Tenure-Track, was das ist.
Ja, also so. Genau, normalerweise macht man ja irgendwie Postdoc, ist ja die Phase nach der Doktorarbeit und da muss man zeigen, dass man eigenständig forschen kann, was Katalin Karikó noch bis sie 58 war, hat sie noch selber quasi an der Laborbank gestanden und diese Experimente gemacht. Und wenn man dann während der Postdoc-Zeit, also nach der Doktorarbeit gezeigt hat, dass man eben auch eigenständig arbeiten kann, das natürlich immer noch unter Anleitung von irgendwelchen Profs, bewirkt man sich dann um so eine Junior-Professur letzten Endes, also seine eigene Gruppe. Und im Idealfall ist das in so einem Tenure-Track-Verfahren, das heißt, es gibt eine geregelte Prozedur, dass man nach 3 bis 6 Jahren quasi nochmal begutachtet wird. Und wenn man sich dann als fähig erwiesen hat, wird eben aus dieser Juniorprofessur wird die Stelle entfristet und man hat eine regelmäßige Professur.
Professur.
Genau. Und in Amerika ist es im Prinzip so, dass man anfängt als Associate Professor, das ist quasi Junior-Junior-Professur, wenn man so will, und dann kann das übergehen in eine Assistenzprofessur, also Assistant Professor, und wenn man da dann auch wieder fähig ist, kann man eben Full Professor werden, also eine ganze volle Professur quasi erlangen. Und das
wenn
wurde,
nicht, kannst du ja sagen, wenn es nicht, was ist, wenn man das nicht schafft?
Genau, und zitiert Karikó auch, dieses Prozedere nennt sich Up or Out, also entweder steigt man auf oder man ist halt raus. Ja. Ja, und das heißt, wenn man es nicht zu einer Professur schafft, dann ist in Deutschland aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nach 12 Jahren ist man quasi raus und kann sich einen neuen Job suchen letzten Endes.
Ja, das ist halt, also in Deutschland ist es kein Berufsverbot, aber es kann Auswirkungen wie ein Berufsverbot haben in der Wissenschaft. Also im Forschungsbetrieb von Universitäten.
Genau, man muss dann eben eine unbefristete Anstellung erhalten.
Genau.
Und das machen Universitäten normalerweise nicht.
Insgesamt 12 Jahren so.
Genau. Und dann ist man eben weg vom Fenster.
Dann darf man nicht mehr da arbeiten an Unis und da muss man halt irgendwie einen Weg in die Wirtschaft suchen, einen anderen Job oder irgendwie Pharma oder so. Was schon krass ist, ne? Also wenn man sich das mal überlegt, so, wenn du jeden anderen Beruf machst, hast du so Wahlfreiheit einfach. Ja. Und Wissenschaft, wo wir in Deutschland so einen krassen Braindrain haben, also man hört ja immer, die Wissenschaftler wandern ab und auch, ich meine, wenn du überlegst, meine Mutter ist Biologielaborantin und gewesen und damals war das noch so, sie ist 1960 geboren, als sie die Ausbildung gemacht hat, und dann war sie Biologielaborantin, dann war das schon ein bisschen anderes Arbeitsfeld als heute. Also sie hatte auch eigene Forschungsprojekte gemacht. Sie macht eigentlich das, was heute Doktoranden machen. Mhm. So, ne? Sie hat an Diabetes geforscht tatsächlich und hat selber geforscht. So. Und sie kann all diese Sachen machen, weißt du, sie hat die absolute Wahlfreiheit und kann das machen. Und sie meint aber auch so, und damals war Deutschland so ein krasser Wissenschaftsstandort, ne, mit der Industrie, mit den ganzen Chemie und alles.
Westdeutschland, ja.
Ja, genau. Ja. Und das war richtig krass. Und seit den letzten Jahrzehnten immer mehr, wir haben eine unglaubliche Abwanderung von Firmen und von Innovation und von WissenschaftlerInnen, weil einfach die Bedingungen hier, vor allem wenn du eine Frau bist, vor allem wenn du irgendwie ein Kind kriegst zwischendrin oder so, es ist so schwer, dieses 12 Jahre Tenure-Track irgendwie durchzuziehen und dann irgendwie sich irgendwo herkommt eine befristete Anstellung, so like, woher? Also ist es noch wahrscheinlicher, eine Professur zu kriegen, als so eine unbefristete Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Sogar. Genau, der Mittelbau in Deutschland ist quasi nicht existent. Also
genau.
Ich glaube unter 2% oder so.
Ja, so für so einfach ein normaler Job, ein absolut normaler Job, ohne dass du irgendwie was eine Führungsposition haben willst, sondern einfach nur ein normaler Job, gibt es nicht in Deutschland. Das heißt, die gehen einfach weg. Also auch wenn ich so gucke, meine Freunde, so in Österreich ähnliches Problem, auch wenn auch ein bisschen andere Seite der Münze, aber die ganzen Leute, mit denen auch ich in Deutschland studiert habe, viele, und mit denen ich in Österreich studiert habe, die sind im Ausland. Kaum einer ist in Deutschland. Manche machen Ausland, trainen in den USA ein paar Runden, weil du da schneller berufungsfähig in Deutschland wirst. Also wenn du da bestimmte Sachen machst, kommst zurück und dann hast du quasi Professur. Das machen viele so. Aber die sind dann einfach, die fehlen einfach in der deutschen Wissenschaftslandschaft währenddessen. Also viele wissen das gar nicht, dass man in Deutschland quasi, dass einem verboten werden kann, so gesehen, als Wissenschaftlerin an der Uni zu arbeiten, wenn man in einem bestimmten Zeitraum einfach es nicht hinkriegt.
Ja.
So.
Und auch da wieder quasi dieselbe Problematik, die auch Carico betroffen hat, nämlich, wenn man jetzt in einem Forschungsfeld ist, was gerade einfach nicht en vogue ist, ist es enorm schwierig, dafür Fördermittel zu kriegen, weil die Fördermittel, die ich einwerbe, finanzieren ja jetzt momentan auch meine eigene Stelle.
Ja. Ja?
So. Und also es ist ein enorm vielschichtiges Problem. Und dann auch, wie gesagt, Carico kam aus armen Verhältnissen, ja. Und wenn du eben nicht die Sicherheit hast oder hinter dir weißt, dass, wenn das jetzt nichts klappt mit der Karriere in der Wissenschaft, dass du dann,
richten, ne?
Genau, so, dann ist es natürlich nochmal schwieriger. Ja, also, boah.
Ja, don't get me started on this. Ja, ich finde es wirklich extrem krass, vor allem, gerade, also es gibt ja diesen Ich bin Hannah Hashtag, da haben wir auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen und auf Blue Sky, wo ihr uns übrigens folgen könnt, gibt's Amrei Bar, die immer ganz viel dazu macht und da hat auch so eine unter irgendeinem Tweet, Skeet-Post von ihr habe ich gesehen, dass eine halt erzählt hat, so wie toll es ist, also wenn du dann halt es nicht schaffst innerhalb der 12 Jahre, dann kommst du im mittleren Alter aus dem Wissenschaftsbetrieb und musste ich komplett neu orientieren. Was natürlich alle Arbeitgeber sich denken, ach ja, ja, jemanden, der, weißt du, dich zum Teil wirklich komplett neu, neuen Berufsfeld zuwenden oder eine andere Ausbildung machen oder sowas. Also das ist einfach, es ist so, das kann man niemanden außerhalb der Wissenschaft erklären. Ja. Die denken, was ist denn das? Wer hat sich denn so eine dumme Scheiße ausgedacht, ganz ehrlich? Also das finde ich da auch nochmal echt gut beschrieben, weil sie auch so erzählt, wie die anderen, bei denen es halt klappt, also wie die so voranschreiten, weil sie etwas beforschen, was irgendwie im Trend ist und so, was jetzt auch kein Vorwurf sein soll. Ich meine, wenn dich das Thema DNA interessiert, go for it. So, aber es geht halt darum, dass viele Sachen, gerade Grundlagenforschung, dann oft so in der Wissenschaft nicht geschätzt wird. Und das ist auch der Grund, warum viele gute Leute dann halt in die Industrie gehen. Weil du dann zum Beispiel in Pharmaunternehmen diese Grundlagenforschung machen kannst. So, ja, solange du damit irgendwie die Basis legst, dass ein anderes Team darauf aufbauend ein Medikament herstellen kann oder sowas, dann schmeißen dich zu mit Geld. Ja, und das ist halt schon krass so. Ich habe jetzt auch, also wenn ich mit so befreundeten WissenschaftlerInnen rede oder Leuten von früher und so, die in die Wirtschaft gegangen sind, die sagen halt, die haben da Möglichkeiten, das hätten die sich nie gedacht. Also sie dachten immer, Wissenschaft an der Uni sei freier als dort. Aber sie sagen, je nachdem, wo man sich hinorientiert in der Wirtschaft, hat man da zum Teil auch mehr Freiheiten, klar, so, ja. Und mehr Zeit halt auch zum Teil. Und ohne, dass man denkt, in 3 Jahren werde ich gekündigt und muss was ganz anderes machen oder so. Also es hat alles irgendwie so Downsides und so. Und ich finde es halt so schade, dass dann die Leute halt in die Wirtschaft abwandern. Also heißt nicht, dass ich, meine Mutter hat selber im Pharmaunternehmen gearbeitet, also Pharma ist wichtig, auch wenn natürlich, ach, da kann man wieder ganz eine eigene Folge machen, sollten wir vielleicht mal machen über Pharmaindustrie, schöne Seiten, aber die vielen schlechten vor allem. Aber das ärgert mich, dass dann so Leute dann abwandern, dabei bräuchten wir die in der wissenschaftlichen Forschung an den Unis und denen wird das Leben einfach so schwer gemacht, ey. Ich finde es schrecklich, egal. Auf jeden Fall finde ich, dass sie das super in ihrer Biografie beschreibt. Ich finde, ihr merkt schon die Biografie ganz toll. Also ich habe die gelesen, ich habe Lawrence die ganze Zeit damit zugequatscht, bis er es dann auch gelesen hat. Und es hat mir sehr viel gegeben, so das zu lesen. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt, erst war ich mir nicht sicher, ob ich das lesen möchte, weil ich dachte, das sei halt wie so eine typische Autobiografie, so ich bin da aufgewachsen, dann habe ich das gelernt und folgendes und dann geht es die ganze Zeit darum, ja, und dann habe ich die Beförderung und das habe ich gemacht und so. Und das liest sich eher, vor allem die erste Hälfte, wie so ein Roman, wie so ein autofiktionaler Roman, der in Ungarn spielt und so. Und da gibt es ja wirklich so dieses, die Hardships und alles, durch die sie durchgeht. Also es war extrem mitreißend und unterhaltsam und gar nicht langweilig.
Sie hat auch immer so Episoden drin, also ganz mitunter ganz kurze Kapitelabschnitte, wo es dann so geht, okay, und dann haben wir also unsere bahnbrechenden, unseren Durchbruch haben wir endlich veröffentlichen können. Und dann kam mein Kollege zu mir und hat gesagt, okay, Katalin,
setz dich ans Telefon,
genau,
ab
morgen beginnt ein neuer Zeitraum. Die Leute werden hier anrufen, du wirst für Vorträge gebucht, Kollaborationsanfragen und so weiter und so fort. Also mach dich bereit, ab morgen beginnt eine neue Zeitrechnung. Und dann kommt ein Absatz und dann steht da, das Telefon hat nie geklingelt.
Ja, so. The telephone will ring nonstop. Nächste. The telephone didn't ring.
Auch nicht am nächsten Tag oder am Tag danach.
Oder ein Jahr später oder zwei Jahre später. Es war schon krass, ey. Also es ist wirklich, ich finde, an ihr sieht man einfach, das ist so ein gutes Beispiel dafür, das sagt sie selber auch, wo vielleicht irgendwo, wenn wir diese Grundlagenforschung nicht fördern, dass wir irgendwann, wie bei der Pandemie, plötzlich in einer Situation sitzen, die wir nicht haben kommen sehen und wo plötzlich Informationen und Wissen über eine Sache gebraucht wird, die man vorher nie gedacht hätte, dass das mal wichtig wird. Und wenn wir diese kleinen, nischigen Grundlagenforschung nicht fördern, dann werden wir vielleicht bei der nächsten Pandemie, keine Ahnung, ob dazu hier gerade irgendwo jemand sitzt, uns beforscht, wenn wir Pech haben, nicht.
Ja. Und wenn ihr da draußen an den Empfangsgeräten euch jetzt denkt, hey, für die nächste Pandemie wollen wir vorbereitet sein, dann macht ihr jetzt Folgendes. Und zwar jetzt direkt. Ihr geht auf shop.autorenwelt.de und bestellt Jasmin Schreibers Endling vor. Ja, da kriegt ihr es noch signiert und es hilft ihr wirklich viel. Also ihr, vielleicht um das mal so ein bisschen zu erklären, also diese Buchbranche ist natürlich auch so ein Haifischbecken, also ähnlich wie die Wissenschaft, ja nur wenige, also viele verdienen mehr Aufmerksamkeit, aber also was man verdient, ist nicht, was man kriegt, so ungefähr, wisst ihr ja. Und deswegen, also wenn ihr einen kleinen Beitrag und auch für euch selbst was tun wollt, dann macht es wirklich jetzt shop.autorenwelt.de. Oh
Gott. Hashtag Werbung.
Genau. Und und bestellt es heute noch vor, also wirklich heute noch.
Ja, sonst gibt es keine Unterschrift.
Genau, sonst gibt es keine Unterschrift. Und ihr verpasst jetzt hier im Podcast auch nichts mehr, weil es kommt nur noch das Outro, begleitet vom Husten von Jasmin.
Ja. Und deswegen, sorry, Leute.
Deswegen bestellt es jetzt vor.
Aber was hat es jetzt mit der Pandemie zu tun? Achso, ja, weil dass man auch Pandemie vorkommt. Ja. Ah ja. Ja, es ist ein fröhliches Buch, wenn man sieht. Nein. Okay. Ja, ich merke jetzt, ich bin auch schon wieder ein bisschen atemlos. Ja. Es fängt auch das Gehuste an. Wir haben eine
Stunde geschafft.
Ja, ich denke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bestellt mein Buch vor, gerne. Es kommt am 24.11. raus. Wenn ihr es nicht mit Unterschrift vorbestellen wollt, dann geht zu eurer Lieblingsbuchhandlung einfach und bestellt es dort vor oder kauft es euch am Erscheinungstag oder so. Vorbestellungen sind übrigens wichtig für Autorinnen, was so Bestsellerliste angeht, die wiederum wichtig für Autorinnen ist, was Sichtbarkeit angeht, damit Leute das Buch kaufen. Sonst sagt der Verlag das nächste Mal, Jasmin, diesmal gibt es weniger Geld und das wäre echt sehr schlecht, weil ich mittlerweile sehr viel Krankenkassenbeitrag zahle. Also, naja, so viel dazu und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach Mensch, was war's denn noch? Irgendwas hatte ich noch. Ach, egal. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bewertet unseren Podcast gerne bei Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer positiv. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich muss jetzt mich hinlegen.
Okay, mach's gut.
Tschüss.